Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Crop FM. Heute geht es um des Pfarrers heißen Ofen, den Stirling Motor. Bei mir zu Gast ist Amazonas Willi. Und wie immer gibt es natürlich den Cropcom, der Live-Chat, mit dessen Hilfe sich Hörer dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können. Erreicht bei wie immer über Cropcom, cropfm.mur.at und dann auf Cropcom klicken. Eine von Pannern gesegnete Sendung heute. Chris sollte eigentlich im Studio sein, ist aber wenigstens im Cropcom. Und wir senden im Moment nur übers Netz, wie es ausschaut, da der Blitz eingeschlagen hat. Freitag der 13. und der Blitz schlägt im Sender von Radio Helsinki ein. Aber naja, ich vermute so schon lange, dass die meisten Hörer die Sendung online hören. Den Big Brother Clip gibt heute vielleicht trotzdem, obwohl ihn Chris eigentlich zur Sendung mitbringen wollte, aber er ist gerade dabei, ihn auf den Crop-Server zu laden. Also wenn er es in der nächsten Zeit schafft, dann werde ich versuchen, ihn schnell runterzuladen und dann gibt es heute doch noch einen Big Brother Clip. Es fragen sich ja alle, vorstellen brauchen wir dich nicht mehr, weil du warst schon oft genug da, aber natürlich die Energiewassergeschichte, die wir letztes Mal angesprochen haben, vielleicht ein kurzes Update, wie es damit im Moment ausschaut. Und
ja, es scheint halt so, dass ich immer an 20 verschiedenen Dingen arbeite und das wird jetzt im Moment mittendrin wieder hinten angestellt habe, weil ein Autoprojekt aufgetaucht ist mit irgendwelchen Außenseitermotoren. Es gibt da ein Projekt, was gefördert wird. Wenn das kommt, kann es sein, dass ich die Motorseite übernehme dort. Das ist ein Wissen, an dem ich mindestens 20 oder 25 Jahre gearbeitet habe. Das ist der Stirling-Motor in seinen vielen, vielen Ausführungen. Der Stirling-Motor ist eine Wärmedifferenzmaschine, die 1816 von einem englischen Fahrer namens Robert Stirling zum Patent angemeldet wurde. Also die Erstversuche waren ungefähr im Jahr 1807. Das ist eine Maschine, die jede, eine Kolbenmaschine, in diesem Fall von Stirling, war es eine Kolbenmaschine, die jede Form von Wärme verarbeitet. Also nicht so wie der Otto-Motor, der dann später gekommen ist. Ich muss jetzt einen Sprung zurückgehen. Die Idee des Pfarrers war, am Anfang der Dampfmaschinenzeit sind die Kesselexplosionen enorm gewesen und sehr viele Verletzte und Tote. Und er war ein Pfarrer in einem Bereich eines Bergwerks. Und die ersten Dampfmaschinen wurden zur Entwässerung der Bergwerke, Kohlenbergwerke, eingesetzt. Und da das Regelsystem und mehrere Dinge an der Dampfmaschine noch nicht perfekt waren oder überhaupt nicht erfunden war noch, sind die Kessel durchgegangen und explodiert. Und da hat der Pfarrer des Kohlenbergwerks aus Grund der vielen Toten nachgedacht, wie er Wärme nicht in Dampf verwandelt, sondern direkt umsetzt, ohne diese riesigen Kesseln unter hohen Drücken zu fahren, die dann unter Umständen explodieren. Und aus dieser Idee ist der Stirling-Motor oder der Wärmedifferenzmotor entstanden. Er besteht hauptsächlich grundsätzlich aus einem kalten Zylinder, dem Arbeitszylinder, und einem heißen Zylinder. Der heiße Zylinder wird durch irgendeinen Treibstoff, damals sprich Kohle, Kohlenbergwerk, befeuert.
Das heißt, es geht wirklich nur, dass man irgendwie eine Wärme
hat. Er muss heiß werden. Ja. Ja. Dadurch eignet er sich auch für viele, viele andere Anwendungszwecke wie Solarenergie. Also wenn ich mit der Sonne heiß mache, den Heißzylinder, läuft er auch. Ja. So, jetzt bin ich wieder zu großen Sprung gegangen. Wo war ich stehen geblieben?
Naja, wir wollten eigentlich, Stirling-Motor kommen wir dann eh noch zurück, aber wir wollten eigentlich mehr so, das heißt, die Geschichte mit dem Energiewassergenerator, die ist jetzt einfach einmal derweil zurückgeschoben. Vielleicht wenn wir es mal kurz nochmal wiederholen, du möchtest zum Preis von, also zu einem erschwinglichen Preis, 150 Euro, so in der Gegend, wenn ich mich recht erinnere, ein Gerät bauen, mit dem man im Volksmund Kranderwasser herstellen kann. Ist das richtig?
Das ist richtig, und der Preis ist für mich das Wichtigste. Nachdem das Kranderwasser ungefähr 12 Euro der Liter kostet, kann ich mir vorstellen, dass das nur ganz reiche Leute 3 Liter am Tag trinken können, und wenn die noch Kinder haben, ja, also das wäre enorm. Ja. Wobei es ja bei dem Wasser, von mir aus, geht nicht, dieses Wasser schluckweise zu trinken, sondern auch zu kochen. Also überhaupt nur dieses Wasser aufzunehmen. Und grundsätzlich schaut es so aus, dass mit der Umkehrosmose Technik sämtliche Stoffe aus dem Wasser genommen werden, Schadstoffe etc., wie auch, die schafft das auch, Hormone und Antibiotika aus dem Wasser zu nehmen.
Da haben wir mal eine Sendung drüber gemacht, aber Christian aus Deutschland.
Das ist einmal kompliziert, weil das leichte Stoffe sind, die bereits in dem Kreislauf eingeschlossen sind, die verdampfen mit und werden mit dem Regen wieder heruntergeregnet. Also diese Dinge findet man auch auf dem Berg in 1000 Meter Höhe auf einer Quelle, also verteilt sich global.
Ja.
Also diese Dinge herausnehmen, und dann ist bei meiner Anlage noch was. Die Schadstoffe, die man herausnimmt, geben aber die Information ans Wasser. Da muss man in Richtung homöopathische denken. Ja? Mhm. Also die Information der Schadstoffe ist nach wie vor drinnen.
Ja. Ja,
und da gibt es eine Möglichkeit, was der Schauberger schon gemacht hat, Viktor Schauberger. Ich glaube, im 57er Jahr gestorben. Der hat sich 40 Jahre mit Wasser hauptsächlich beschäftigt. Ausschließlich, würde ich sagen.
Ja.
Und ich lösche die Informationen, die bösartigen, die drinnen sind, und energetisiere das Wasser neu. Das macht der Grander auch. Ja. Aber ich möchte ein Gerät auf den Markt bringen, was etwas mehr wie eine Melita Kaffeemaschine kostet, die ich in der Küche aufstelle und mein Wasser perfekt, mein Trinkwasser runterlasse.
Ja.
Und das darf nur so viel kosten, dass ich es jeder leisten kann, und nicht irgendwelche millionenschwere Leute.
Bevor du jetzt das einmal eingestellt hast dabei, wie weit bist du da schon mit dem? Weil ich finde es ja äußerst interessant, und ich bin sicher einer der Ersten, der eine bestellt.
Die Versuchsanordnungen funktionieren.
Ja.
Es geht jetzt darum, das Ding so zu entwickeln, dass die Herstellung nichts kostet, sonst geht das nämlich nicht. Weil wenn ich 150 Euro verlange, dann darf das Ding in der Herstellung nicht mehr wie 50 Euro kosten, sonst funktioniert das nicht.
Ja.
Und das ist von der Fertigungstechniken und so weiter, das ist nicht einfache Sache.
Ja. Das heißt, du steuerst ja eigentlich schon, du hast mir letztens eine Flasche mitgebracht, energetisiertes Wasser her.
Ja.
Genau, das heißt also die.
Ohne dass ich eine Ampulle verkaufe, so wie manche Leute, die jetzt am Markt sind, für 50 Euro.
Okay, ja, da sprichst du jetzt super, und ich sehe das Wasser an, und das ist ja eine andere Geschichte, aber okay, das.
Ob super ionisiertes Wasser oder nicht, ich kann das mit der gleichen Maschine machen. Und die darf 150 Euro kosten und keine Fantasiepreise.
Okay, ich weiß nicht.
Ich bin dagegen, dass die Leute mit Wasser reich werden.
Ja,
ist mit der Not der Menschen.
Ja, gut.
Wenn Wasser ist Natur und jeder hat ein Recht, ein ordentliches Wasser zu kriegen und nicht nur gut bemittelte.
Du hast recht, du hast recht. Ich meine, subionisiert das Wasser geht jetzt über normales Trinkwasser und auch jetzt über Kranwasser, soweit ich es auch auf dem Eigenversuch kenne, schon hinaus, aber egal, also anderes Thema.
Anderes Thema.
Ja. Gut. Ja, also soweit einmal so quasi das Update. Der Upload läuft auch. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause und ich werde versuchen, dass ich dieses File runterladen kann und dass wir dann vielleicht danach einmal die Einspielung von Chris Hadra haben. Chris Hadra wollte ja heute, wenn er gekommen wäre, auch etwas erzählen über, hat es leider nicht geschafft, über das Pressluftauto, über das du ja auch was erzählen kannst. Und ich werde auch versuchen, ihn dann ans Telefon zu bekommen, um dann eben zumindest das Wissen, das er darüber zusammengetragen hat, das ist recht interessant. Das hat sich vor allem mit den Leuten beschäftigt, die an der Vermarktung dieses Autos beteiligt waren und interessiert waren. Ja, ich werde versuchen, am Telefon zu erreichen und nach der Pause einzuspielen. Ja, am Telefon müsste jetzt Chris Hadra sein. Hallo?
Hallo, zuerst einmal. Ich habe mich vor ein bisschen über einem Jahr so mit dem Pressluftauto, mit dem ERK, auseinanderzusetzen begonnen. Ich bin, glaube ich, wegen einem Zeitungsbericht darüber gestolpert und wollte dann selbst eine Geschichte darüber schreiben und habe dem nachrecherchiert. Und ja, es ist eine französische Firma namens MDI, die ein Auto baut, davon spricht, dass es quasi Serienreife hat, dass es in vier Modellen gibt, als Taxi, als Familienwagen und dergleichen, und das rein von Pressluft angetrieben wird. Aufgeladen wird das Ganze wird ein Kompressor, das steckt man an die Steckdose an. An sich ja eine wunderbare Erfindung, wenn man das so nimmt.
Durchaus, ja.
Jetzt bin ich dann dem nachgegangen, es gab einen Vertrieb in Deutschland und da beginnt die Geschichte auf einmal kurios zu werden. Die deutsche ERK AG, die niemals wirklich börsennotiert war, ist Oktober, November vergangenes Jahr dann mehr oder weniger in die Pleite gegangen. Und die Zeitungsberichte, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die ganzen Wirtschaftsgeschichten, sprechen da durchaus von organisiertem Betrug, von einer Abkassiererei, von verschachtelten Franchising-Modellen. Denn das Witzige bei diesem ERK, laut der Homepage von der MDI, dieser französischen Firma, werden an die Vertriebspartner nicht Autos verkauft. Das heißt, ein deutscher Vertrieb kauft nicht bei der französischen Mutter den Wagen und gibt ihn an den Kunden weiter. Nein, er kauft eine ganze Fabrik auf Franchise-Basis, zahlt seine Gebühren und ist dann für den Vertrieb, für die Werbung und für alles selbst verantwortlich. Von der französischen Firma selbst ist relativ wenig zu erfahren. Die Homepages sind nur französisch gehalten und es wurden die Ankündigungen wieder nach hinten verschoben. Der Wagen soll jetzt Serienreife im Jahr 2005 haben. Das Witzige ist, es hat noch niemand den Wagen außerhalb des Werksgeländes gesehen. Dort ist er im Kreis gefahren, aber es gibt keine Bestätigung, dass diese Erfindung, die eigentlich im vergangenen Jahr auch durch alle Autozeitungen gegeistert ist, überhaupt wirklich existiert.
Okay, kannst du mich hören?
Ich höre dich ganz leise.
Okay,
wenn ich dich unterbreche, entschuldige, ich höre dich sehr schlecht. Ich habe jetzt nachgeforscht weiter, es gibt jetzt wieder einen deutschen Vertrieb, also einen Vertrieb in Deutschland. Die Firma ist angeblich gerade im Aufbau und da ist es möglich, dass ich jetzt demnächst ein Interview mit den deutschen Leuten bekommen werde, wo man vielleicht ein bisschen Klarheit in die Sache bringt. Denn an sich, wenn es ein Wagen ist, der mit Pressluft fährt, mit Speiseöl geschmiert wird und damit also keinerlei Schadstoffe freisetzt, dann ist das eine ziemlich lärmende Erfindung. Vor allem, wenn er auch vernünftige Daten aufweist, wie eine Reichweite von ca. 250 Kilometern mit einer Ladung und eine Geschwindigkeit, die über 100 Stundenkilometer liegt.
Durchaus, ja. Also auch Willi hat ja irgendwie... Ja, danke, Chris.
Gerne.
Ich werde jetzt wieder auf Willi zurückschalten, der nämlich auch etwas zu diesem Thema zu sagen hat. Der Big Brother Clip ist heruntergeladen. Ja, bis bald.
Okay, bis okay. bald. Wünsche euch was.
Tschüss. Okay. Ja, hört sich irgendwie spannend an. Hört sich eigentlich sehr ähnlich an der Geschichte des Stirling Motors, nur ein bisschen komprimiert. Oder irre mich da?
Ja, erstens einmal hat, was mir bekannt ist, in der deutschen Hitlerzeit schon das Hitler-Regime an Druckluftmotoren gearbeitet, für LKWs hauptsächlich, wobei die Deutschen damals im Zweiten Weltkrieg ja aus Mangel an Treibstoff mehrere Dinge in die Richtung getrieben haben und Experimente gemacht haben, aus Rohstoffmangel. Also ich habe alte Unterlagen aus der Zeit. Die Idee finde ich gut, ist verwirklichbar. Und das, was für mich neu ist, falls es dasselbe ist, was ich weiß, ist, dass die Luft in die Presslufttanks tiefgekühlt reinkommt, also gekühlt und somit mehr Volumen hat. Also das ist neu für mich gewesen. Ne? Also die Idee ist nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Und ja, nur komischerweise habe ich gerade früher mit dem Tarek geredet, die guten Sachen, ich finde es gut, die guten Sachen verschwinden irgendwie mysteriös und die schlechten Sachen, die machen es weiter und die lösen sich dann auf, weil sie schlecht sind.
Ja. Du hast auch einmal in unserem Vorgespräch gesagt, die Autoindustrie ist, verhaltet sich wie Waffenhändler. Das ja. heißt, ja, lustigerweise wird, also eben interessant finde ich eben dieser Trick mit dem Kühlen der Luft, so dass man dann einfach mehr quasi Energie speichern kann in einem Kanister oder in einem Druckbehälter Tank. Natürlich, in einem Tank. Und in den Crop FM News war einmal zu lesen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, also in Older News müsste noch immer den Link geben. Wahrscheinlich ändert er in einem 404er, aber jedenfalls damals war ein Artikel zu finden, dass also 15.000 dieser Autos, Pressluftgetrieben, von in Frankreich gebaut nach Mexico City, wenn ich mich recht erinnere, ausgeliefert hätten werden sollen, um dort eben als Taxis eingesetzt zu werden, da ja diese Stadt ziemliche Probleme hat mit der Umweltbelastung. Also scheint es ja eine ideale Alternative zu sein, weil die Autos lassen einfach Luft hinten aus. Also keine Abgase, schlicht und ergreifend.
Naja, das stimmt nicht ganz, weil du ja den Strom was
so ist das Aufladen. Ja, aber ja genau. Da hätte mich auch interessiert, weißt du irgendwas über den Wirkungsgrad, der jetzt über das Gesamtsystem quasi besteht, zwischen die Luft abkühlen, in den Tank bringen und dann eben der Wirkungsgrad des Motors. Wie schaut es eigentlich jetzt aus mit also im Vergleich zu herkömmlichen Ottomotoren?
Beim Druckluftmotor?
Ja.
Ja, ich bin weder der Erfinder vom Druckluftmotor. Ich kenne die Artikel, die was ich gefunden habe und es hat mich interessiert. Also da müsste man eine Rechnung aufstellen, das
okay,
habe ich ja nicht gemacht.
Weißt du auch nicht, ja. Nein, aber das habe ich nämlich leider auch nirgends wirklich gefunden in den Artikeln drüber, wie es jetzt wirklich der Overall-Wirkungsgrad ist, wenn man jetzt denkt, okay, sagen wir mal, man kühlt das Ganze mit einem Aggregat runter, verbraucht relativ viel Strom, obwohl wir heute hören werden, der Stirling-Motor auch dafür jetzt eingesetzt wird mit FCKW-freien Kühlaggregaten. Und okay, also vielleicht kann Chris Hader ja bis zur nächsten Sendung oder so da ein bisschen was auftreiben.
Was mir jetzt einfällt, ist ja der Wirkungsgrad. Das ist ja für mich Wirkungsgrad. Wir reden alle vom Wirkungsgrad. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Sonnenstrom das Auto die Druckluft reinbringe und die Kühlung mache, dann ist der Wirkungsgrad, bedeutet wieder was anderes, als wenn man den Strom aus der Steckdose
so ist es.
Das sind tausende Dinge, die man drehen und wenden kann.
Ja.
Und es schaut immer dann anders aus. Ja.
Und es gibt, wenn wir staunen, auch Stirling-Solaranlagen quasi, die mit einem Stirling-Motor das umsetzen. Alles das besprechen wir gleich. Heute geht es um des Pfarrers heißen Ofen, um die Stirling-Maschine und bei mir zu Gast Amazonas Willi ein weiteres Mal. Und wir haben schon kurz damit angefangen, nämlich die Geschichte des Stirling-Motors aufzurollen. Das heißt, Reverend Stirling hat diesen Motor erfunden, 1816, Und sein Beweggrund war eben diese schweren Unfälle, die damals passiert sind. Also der Mann lebte in Schottland, offenbar war er ein Bergwerksfahrer, und diese schweren Unfälle, die damals passiert sind durch die aufkommende Dampftechnologie, dem wollte er eine ja, mehr oder weniger ungefährliche Technologie entgegenstellen. Mittlerweile ist er ja also der Stirling wurde sehr weit entwickelt. Wie ging es aber dann weiter eigentlich jetzt, nachdem Raheem Sterling den ersten gebaut hat? Warum hat sich eigentlich der Stirling-Motor nicht durchgesetzt? Warum war es die Dampfmaschine? Der Wirkungsgrad und so weiter war ja am Anfang relativ gleich. Was ist da eigentlich passiert? Warum hat man auf diese sehr gefährliche Technologie gesetzt und dann später auf den Dieselmotor und den Automotor, anstatt dann den Stirling-Motor einzuführen?
Ja, der Stirling war mal eine Einzelperson, ein Einzelerfinder, und die Dampfmaschine ist eigentlich, hat Fuß gefasst in der Dampfmaschinenlobby, die in England hauptsächlich der Adel war. Die ganzen Techniker der damaligen Zeit sind fast alles Adelige gewesen, und die Lobby war einfach stärker als der Einzelkämpfer Stirling. Und so sind natürlich die Vorteile, die Gelder sind auch in diese Richtung geflossen und nicht in die Stirling-Richtung. Und er wurde irgendwie so abgetan, das ist nicht so wichtig. Dann ist natürlich dazu gekommen, dass die Regler erfunden wurden da ja die Entwicklungsgelder nur auf dieser Seite da waren, die Regler für die Dampfmaschine erfunden wurde und das Ganze mit den Kesselexplosionen dann in den Griff gekommen ist, schon langsam. Und ja, es ist damals gegangen beim Pfarrer und bei der Dampflobby für Wasserpumpenanlagen, um Kohlenbergwerke zu entwässern, dass die Bergleute nicht bis zu die Knie oder bis zum Bauch im Wasser arbeiten müssen. Dann um die Jahrhundertwende ist ein Skandinavier aufgetaucht, der hat Ericsson geheißen, und der hat dann Klein-Stirling-Motoren gebaut für Bauern und Landwirte, so wie sie heute einen Elektromotor haben, um ihre Maschinen zu betreiben. Ist damals der Stirling, der hat ca. 3000 Stück davon verkauft, also das sagt ja, dass er doch verwendbar ist, damals schon. Ja.
Das war nochmal wann? Das war Anfang dieses Jahrhunderts?
Ja, das ist so ungefähr gewesen vor 1890, genau weiß ich es nicht, so bis 1915, 20. Okay. Ist der Diesel gekommen in der Landwirtschaft, Stabildiesel, so mit 5 bis 20 PS, die dann gelaufen sind, und die sind dann vom Elektromotor irgendwo nach dem Krieg sind die vom Elektromotor abgelöst worden, halt ist alles elektrifiziert. Und so ist er zwischendurch, ist der Motor in Vergessenheit geraten, mehr oder weniger, außer dass man sich Leute wie Militärs damit beschäftigt haben. Ja? Mhm. Das Komische ist, dass er fürs Auto, also da ist kein Druck da, ja. Und ich glaube, dass die Autoindustrie nicht interessiert daran ist, weil er hat für die, wenn ich so denke, wie Ölmuld ist, dann ist ein schlimmer Motor. Er braucht kein Motoröl zum Beispiel.
Ja. Wenn wir gerade dabei sind, wie ist denn jetzt eigentlich der Status quo des Stirling-Motors? Wie effizient arbeitet ein aktueller Motor? Du hast ja selber mehrere dieser Stirling-Motoren entwickelt. Einige davon sind noch gar nicht einmal patentiert. Und wie schaut es jetzt aus, wenn man jetzt also einen quasi...
Ich werde sie auch vorläufig nicht patentieren, ja, weil ich mit den Großen nicht antreten möchte.
Ja, aber wie schaut jetzt so ein Ding aus? Wie kann man sich sowas vorstellen? Wie funktioniert das? Wie ist der Verbrauch, Abgase und so weiter? Also wie im Vergleich? Also
wir sind jetzt auf einem Stand, also wenn ich sage jetzt, das sagen wir für die letzten 10 Jahre, von 40% Wirkungsgrad. Das ist 40% und das auch im Teillastbereich. Also das ist ganz wichtig. Ja. Und der Stirling-Motor zeichnet sich einmal aus durch Vielstofffähigkeit. Ja, also ich kann mit jedem, alles was brennt oder Hitze erzeugt, kann ich den Heißzylinder, den Heißteil erwärmen, und somit läuft das Ding. Theoretisch mit Schweineschmalz, also alles was brennt. Das Stirling ursprünglich in Kohlenbergwerk ist mit Kohle gelaufen. Ja, ich kann das natürlich auch mit Benzin oder mit Dieseltreibstoff machen. Mhm. Dann ist halt, wie die Einspritzpumpe das macht, ist ein Brenner. Und das Ding arbeitet ungefähr so wie die Standheizung.
Das heißt,
die vor 20 Jahren war.
Ganz kurz die Funktionsweise. Es gibt also einen Zylinder, der kalt ist.
Und
es
einen
gibt
kalten und einen heißen Teil. Ja. Der kalte Teil ist, der kalte Teil ist der Arbeitszylinder. Der heiße wird heiß gemacht. Und da wird eigentlich mit unheimlich wenig Aufwand, also der Ur-Stirling ist ja unheimlich einfach. In letzter Zeit machen sie total komplizierte Maschinen, die großen, was sie entwickeln. Und es wird immer komplizierter. Und das Einfache ist, er hat nicht einmal ein Ventil. Er schiebt nur die heiße Luft, das ist ein Verdrängerkolben im Heißteil, der die Luft verdrängt und in den kalten Teil mit der kalten Luft sich vermischt und die sich dann wieder ausdehnt und wieder zurückgeschoben wird. Das ist praktisch, schwingt der Motor. Ja.
Und die Leistung, die abgegeben wird in Form von einer, also in Form von Drehmoment?
Die Leistung ist das, die Differenz zwischen kalt und warm.
Ist also proportional zu der Wärmedifferenz, ja, also passt der Wärmedifferenzmotor.
Deswegen ist es technisch gesehen ein Wärmedifferenzmotor.
Ja. Also absolut geniale, einfache Idee.
Geschlossenes System, und jetzt kommt es dann noch, wenn man jetzt auf die CO2-Werte unserer Motoren, also er braucht einmal keinen Katalysator, keinen Schalldämpfer, keinen Geräuschschalldämpfer, keinen Auspuffdämpfer.
Läuft absolut geräuschfrei, unglaublich, ne?
Ja, es findet ja keine Explosion statt.
Ja, genau.
Da die Lager, da der Druckverlauf auf dem Arbeitskolben ein kontinuierlicher Verlauf ist, wie beim, sagen wir, könnte man jetzt den Pressluftmotor hernehmen, ja, hat eine unheimliche Lebensdauer lagermäßig und ich brauche nicht einmal eine Druckumlaufschmierung und somit brauche ich auch kein Motoröl. Was vielleicht für mich, wenn ich so denke, so verschwörungstheoriemäßig der Grund sein könnte. Einer der vielen Gründe, warum er nicht kommt. Ja. Er hat 0, da die Verbrennung offen stattfindet, hat er ungefähr, also das ist nicht exakt, das ist nicht jeder gleich und mit was ich es mache, aber ungefähr 0,01% Schadstoffemissionen eines Ottomotors.
Ja, unglaublich.
Ja.
Ohne Katalysator.
Ohne.
Was wie billig das Ding sein muss eigentlich im Serien.
Ja, wir haben eine Katalysatorindustrie aufgebaut, wir haben überall Industrie. Die sind ja nicht froh darüber, dass man keinen Katalysator und keinen Schalldämpfer braucht.
Ja. Ja. Und die Pharmaindustrie ist vielleicht auch ganz froh, dass die Lärmemission von einem normalen Motor so laut ist, dass ganz viele Leute Schlaftabletten
nehmen. Man müsste mal rechnen, wenn wir unsere Autos umstellen ohne Motoröl, was das der Öllobby kostet.
Ja. Ne?
Ich glaube, dort sind die Probleme. Dann er ist schwingungsarm, er vibriert nicht, er rennt eigentlich wie ein Elektromotor. Da hat Philips, einer der letzten, also der ist absolut durchentwickelt, der Motor. Das ist der 1-98 mit Rompengetriebe. Da haben sie beim Test haben sie ein eckiges 3-Penny-Stück ja, auf das Kurbelgehäuse gestellt, bei 3000 Umdrehungen, das ist nicht einmal umgefallen, das bleibt stehen.
Unglaublich.
Die Münze bleibt stehen, so vibrationsarm. Aber der wartungsfrei, der Stirlingmotor ist nahezu wartungsfrei, also kaum mehr als ein Elektromotor. Ja, und.
Der Wirkungsgrad ist ja inzwischen auch schon, jetzt wenn man schaut.
Wenn ich auf der Universität mit Akademikern rede, Motorenbau, die lachen immer drüber und sagen, na, der Stirling, was soll man denn mit dem? Der hat 2% Wirkungsgrad. Ne? Natürlich hat der Stirling 1816 2% gehabt. Das ist ungefähr das gleiche, wie der erste Dieselmotor gehabt. Und natürlich hat er 4 Tonnen gewogen. Der erste Dieselmotor hat auch 4 Tonnen gewogen bei 4 PS Leistung. Ja. Die sind beide, sind die im Münchner Technischen Museum zu bewundern. Ja? Die sind beide ungefähr gleich groß an der damaligen Zeit. Beim Dieselmotor sagen wir nichts und beim anderen sagen wir, ja, schau das Ding an, das kannst du nicht in ein Auto einbauen. Ne?
Das stimmt ja, man kann den.
Den kann man nicht in ein Auto einbauen.
Ja.
Ja.
Jetzt gibt es aber dennoch unzählige Anwendungsmöglichkeiten für den Stirling-Motor. Und das Versteckspiel geht ja jetzt schon seit Jahrzehnten. Ich meine, du verfolgst es, wie gesagt, schon seit über 20 Jahren, bist da ziemlich Experte eigentlich auf dem Gebiet. Und hast du schon oft miterlebt, dass Firmen mit guten Ideen daherkommen, wie zum Beispiel diese eine deutsche Firma, glaube ich, von der du erzählt hast, die den Stirling-Motor in Kamine einbauen wollte.
Die haben einen Heizkessel auf den Markt gebracht.
Geniale Idee, ne?
Ich lese das in Deutsche Illustrierte, überall die Werbung drinnen. Vorhin. Und
was war da die Idee dahinter? Also die wollten die Abwärme durch
es geht um das, dass eine Ölbrenneranlage ja, im Schornstein praktisch, also im Ausschubrohr, wo die heiße Luft durch den Schornstein unsere Atmosphäre aufheizt, die Wärme herausnimmt, also dort steckt der Heißzylinder drinnen in dem Ausschubrohr. Und der erzeugt mit der Wärme, die normal verpufft und in die Atmosphäre geschossen wird, für nichts, was kein Wirkungsgrad und nur Geld kostet und schädlich ist, erzeugt der ungefähr für so eine Hausanlage, für ein Familienhaus, ungefähr 3000 Watt elektrische Leistung.
Das reicht nämlich fast um ein Familienhaus.
Und somit komme ich auf den Wirkungsgrad von der Heizung. Also erstens kann ich mal Strom fürs Haus erzeugen, ja, im Großen und Ganzen. Ja. Und zweitens habe ich der Umwelt was Gutes getan.
Ja, und du hast ja gesagt, dass dann laut einer Studie in Europa 20 Atomkraftwerke zugesperrt werden könnten.
Das, wenn man das auf die Öfen umrechnet, könnte man 20 Atomkraftwerke, ja, zusperren, die allerdings, wenn ich nachdenke, auch nicht erfreut sein würden.
Natürlich.
Die Atomkraftwerksbetreiber.
Und jetzt,
so kommst du immer auf den gleichen Punkt. Da kommt man immer auf den gleichen Punkt. Und diese Dinge, die werden angekündigt, also seit 20 Jahren kommen am Markt, sind serienreif und sie kommen nicht.
Ja.
Es ist der Philips-Motor, der ist absolut mit einer halben Milliarde Gulden ist der entwickelt worden. Der ist absolut serienreif, er ist schon wieder verschwunden.
Philips hält ja das Weltpatent, glaube ich.
Oder? Philips hat, was ich weiß, die Patente aufgekauft und hat für Kühlmaschinen, das ist das umgedrehte System. Ja, übrigens, die Kühlmaschinen sind bereits auf dem Markt, weil der Markt das fordert, weil man keine FCKW-Stoffe mehr braucht, sondern da wird der Stirling-Motor umgedreht und die Luft, normale atmosphärische Luft oder andere unschädliche Medien werden kühlen. Ja.
Ja.
Und, ist in Deutschland bereits der Kühlschrank also am Markt. Also da hat die Autolobby anscheinend nichts dagegen.
Ja, aber jetzt nochmal zurück zu dieser wirklich genialen Idee, die Abwärme vom Hausbrand quasi zu verwenden. Du warst dann auf so einer Messe und wolltest dir eine solche Stirling-Maschine zu quasi das Heimkraftwerk anschauen.
Und jetzt sind ein paar Leute von der Föss zu mir gekommen und gesagt, jetzt fährst du sofort mit, bei einer Baumesse ist dieser Ofen aufgestellt, wo wir schon so oft geredet haben. Sag ich, was heißt der Ofen? Den Ofen brauche ich nicht sehen. Es geht um den Stirling-Motor mit dem Stromgenerator. Ja, der ist drinnen. Jetzt sind wir mit diesen Industrieleuten, bin ich da hingefahren. Es war wieder auf dieser Baumeise der Ofen mit einem Deckel drauf, wo der Stirling dann angeflanscht werden kann.
Kann.
Und was
wenn er am Markt kommt. Ja, und was haben da die Leute also, dort gesagt auf die Frage hin, wo jetzt denn der Stirling-Motor sei? Ich mein,
ja, sie haben Dichtprobleme.
Aha.
Aber ich da stimmt was nicht. Ich kann nicht ankündigen in die Illustrierten, das war in Revue und Stern angekündigt mit einer Werbeseite, dass es gibt und dann haben sie Dichtprobleme. Ich glaube es nicht.
Wann war das?
Das ist jetzt her ungefähr 6 Jahre.
Ja. Hat sich da seitdem irgendwas getan oder haben sie noch immer Dichtprobleme?
Nein, ich höre überhaupt nichts mehr davon derzeit.
Also nach wie vor nicht ganz.
Firmen lösen sie auf, die sind nicht mehr zum Finden dann. Weiß nicht, vielleicht wird Marktbereinigung sogenannte gemacht von den Großen.
Ja.
Aufgekauft, stillgelegt. Gibt's. Also das wird sowieso, das ist sowieso übliche Dinge, die Konkurrenz auszuschalten.
Das heißt, lustigerweise, es gibt also, du hast selber schon Stirling-Motoren gebaut und du sagst, also das Prinzip ist sehr einfach, aber offenbar schafft es die Industrie nicht, diese marktgerecht zu bauen.
Also erstens einmal ist, wenn man das technisch sieht, das vorige Jahrhundert, ja, ist das Zeitalter der Jahrhundert der Dampfmaschine gewesen. Ja. Unser Jahrhundert ist das Jahrhundert der Ottomotoren, der Verbrennungskraftmaschinen, Diesel- und Benzinmotoren. Und das nächste, so reden wir in der Technik, ja, ist das Jahrhundert des Stirling-Motors. Er muss eigentlich kommen, schon wegen der Umweltverträglichkeit.
Ja.
Aber anscheinend ist die Umwelt noch nicht genug kaputt oder was. Aber ganz sicher sitzen die Großen drauf. Ich weiß, dass die Russen Nuklear-U-Boot-Motoren entwickelt haben.
Was auch recht interessant ist, weil für U-Boote Motoren sehr schwierig zu entwickeln sind. Und ja.
Ja, dort kommt einmal, bei U-Booten ist einmal ein Vorteil, ja, weil er ja keine Luft braucht. Eine Verbrennungsmaschine würde Sauerstoff verbrauchen, ne, die ich ja nicht habe. Ne. Jetzt, wenn der nuklear erhitzt wird, ja, hat er keinen Verbrauch an Luft. Und im Wasser hat er natürlich einen Riesenvorteil für Bootsmotoren überhaupt. Ich kann die Kaltseite gratis kalt halten, also ohne irgendeinen technischen Aufwand, weil ich ja in einem kalten Medium mit dem Gerät fahre. Ja.
Also enormer Wirkungsgrad.
Ich kann die Differenz mit der gleichen Heiztemperatur kann ich vergrößern, die Differenz. Ne?
Und damit die Leistung.
Mehr Wirkungsgrad raus, nicht? Weil das Kühlmedium ja vorhanden ist, ohne dass ich was dazu tun muss.
Es gibt noch eine andere Anwendung des Stirling-Motors, wie du mir erzählt hast, der Steuermotor der beliebten Cruise-Missiles.
Ja, er funktioniert sehr wohl. In der Cruise-Missile arbeitet er als Steuermotor. Motor.
Ja.
Mit den heißen Ausschubgasen. Ja? Mhm. Also militärisch funktioniert er.
Mhm. Das heißt,
komischerweise im Auto nicht.
Ja. Das heißt, wenn er also im militärischen Bereich eingesetzt wird, beweist es eigentlich, dass er sehr zuverlässig.
Ja, muss wohl sein.
Mehr oder weniger wartungsfrei ist und sehr billig, weil sonst könnten sie nicht.
Ja, weil er zerstört wird. Der hat ja nur also ein sehr befristetes Leben in der Rakete
ja
drin. Ne?
Ja, und was ich mich da eben gewundert habe, wie ich mit dir gesprochen habe und wie etwas im Netz also gestöbert habe, naja, schön, also er wird für militärische Zwecke eingesetzt, im zivilen Bereich aber eben nicht verkauft und du hast dich ein paar der Gründe angesprochen, also er ist offenbar zu gut.
Die Stirling-Motoren, weiß ich, für die Automotoren, die haben die Amerikaner entwickelt. Die haben sich das alles aufteilt. Die Russen U-Boot-Motoren, die Amerikaner Automotoren, Holland, DAF in Holland hat LKW-Maschinen gebaut, MAN in Deutschland Großmaschinenbau für Kraftwerke. Also so ziemlich alles durch die Bank. Und irgendwer, ich glaube, da sitzt wer dahinter, der das Ganze lenkt, patentiert und die sitzen drauf. Also kommen dort der, wenn sie es okay geben.
Mhm. Und du, hast du da irgendeine Vorstellung, wann der Stirling-Motor einmal auf den Markt
kommt? Das habe ich bei einer Sendung schon gesagt, einmal vor drei, vier Sendungen.
Ja.
Es gibt Vermutungen, oder es sieht sicher so aus, dass wir die Umwelt fertig ruinieren und dann eine neue Industrie entsteht, die Umweltreparaturindustrie, wo die Großen dann wieder viel Geld verdienen und wir müssen das wieder zahlen.
Ja. Grilli hat sich gerade im Chat zu Wort gemeldet. Und zwar, es gibt anscheinend bei einem Elektronikgeschäft in Vösendorf, das dort in einem großen Einkaufszentrum beheimatet ist. Ich möchte hier keine Schleichwerbung machen, aber wenn es genauer interessiert, der kann ja in den Chat schauen. Jedenfalls gibt es dort ein Buch zum Bau eines konservendosengroßen Stirling-Motors und er kann dazu verwendet werden, ein Transistorradio anzutreiben. Das heißt, offenbar ist es auch nicht so schwierig. Du hast aber gesagt, dass es relativ schwierig ist, das Ganze jetzt im Radio zu erklären, verständlich. Und wir werden jetzt irgendwann in nächster Zeit ein bisschen zusammensteuern und das dann auf die Seite stellen, wo möglichst einfach erklärt wird, wie der Stirling-Motor funktioniert. Also anscheinend ist es ja relativ einfach, so ein Ding selber zu basteln. Ne?
Ja, dabei geht es immer um den Ur-Stirling, ja?
Ja, klar.
Also klar. Bei Konrad Elektronik kriegt man ein Tischmodell, ja, ein kleines. Das ist aber immer der Ur-Stirling.
Jetzt haben wir doch einen Namen genannt.
Ich habe überlegt, ob ich sagen soll, aber das macht nichts. Okay. Das Spielzeugmotor.
Ja.
Es gibt irgendwo Niedertemperatur-Stirlings in Deutschland, das sind so Kleinsthersteller, ja, so Anschauungsmodelle, die, wenn man den in die Hand nimmt, durch die Körperwärme fängt er zum Laufen an.
Ja, unglaublich. Ja.
Und ja, und ich habe gerade mit Darek besprochen, ob man nicht, man kann akademischen Motorentechnikern sehr schwer den Motor erklären mit Hilfe von Konstruktionsplänen, weil er eigentlich ausschaut wie ein Kolbenmotor, aber keiner ist in dem Sinn. Ja. Also mit Wörtern den Motor zu erklären, ich kann es machen, aber ist nicht zielführend und da gehen wir was ins Internet rein.
Ja, sehr gerne.
Ich stelle was zusammen, dass das leicht verständlich ist.
Ja, wunderbar, wunderbar. Machen wir das. Ja, ich werde vielleicht selber mal versuchen, so ein Ding zu bauen. Ich meine, ich bin handwerklich nicht gerade genial veranlagt, aber vielleicht gelingt
es. Ja, für mich ist das kein Problem, weil ich gelernter Werkzeug machen
und Dreher bin. Klar. Aber es ist, wenn es ich schaffen soll, dann ist es wirklich leicht. Okay. Jetzt nochmal zurück auf den Stirling-Motor. Ich meine, eines der Dinge, die dann kommen, wo man dann sagt, also deshalb eignet er sich nicht, um im normalen Fahrzeugbau eingesetzt zu werden, ist die lange Startzeit.
Ja, das ist natürlich, da das Ding erwärmt werden muss. Ja, habe ich natürlich nicht so, wenn man beim Automotor umdreht, Benzin spritzt ein und explodiert.
Ja.
Ich brauche eine Anwärmzeit. Aber wenn wir jetzt zurückdenken an die Dieselzeit, wie Mercedes den 180er, den 190er Diesel auf dem Markt gehabt hat, so im 55er Jahr und später, da war die Startzeit auch nicht umdrehen. Ja? Hat man auch vorglühen müssen. Ja? Und letzte Information von mir ist, dass die Japaner bei Toyota auf 16 Sekunden sind.
Ja.
Und das ist ungefähr das, was im 60er Jahr ein Diesel Vorglühzeit braucht hat.
Das heißt, große
also schon Auto- machbar.
Ja, große Autokonzerne, jetzt haben wir schon wieder einen Namen getan. Große Autokonzerne beschäftigen sich sehr wohl mit dieser Technologie und haben anscheinend diese Technologie auch schon so weiterentwickelt, dass man ihn eigentlich schon einsetzen könnte.
In Tokio fahren einige Getarnte herum, die in Serienkarosserien drinnen sind.
Unglaublich.
Von Toyota. Wahrscheinlich von der Konkurrenz auch.
Und dennoch, ist dir bekannt, dass es irgendein Auto gibt, das mit Stirling-Technologie fährt, jetzt oder jemals gegeben hat? Hat es jemals irgendein?
Nein.
Nichts?
Nein, nicht. Funktioniert uns nur militärisch. Also dort werden es eingesetzt. Funktioniert uns wahrscheinlich überall, aber sie werden eingesetzt. Lesen tut man genug, aber es kommt nichts raus dabei. Es tauchen immer wieder Erfolgsmeldungen von Serienstart und so weiter auf, aber es ist dann nichts.
Ja. Ich meine, als wir da gesprochen haben zur Sendung, wie wir uns da getroffen haben, eine weitere Methode, den Stirling-Motor effizienter zu gestalten, wäre ihn mit Silizium oder Keramik zu bauen.
Ja, das ist aber nicht eine Idee von mir. Es geht darum, dass der Heißzylinder mit einem Material gemacht wird, was nicht korrodiert. Also es gibt schon Probleme, weil wenn der in einer Flamme steht, oxidiert er. Ja. Also von der Legierung her ist es nicht so, aber das, wir schaffen halt alles. Also Brennkammer von Raketen oxidiert auch nicht. Und ja, und Silizium oder Keramik wäre mal eine Möglichkeit. Und noch dazu ist die Keramik, wenn man auf Keramik geht, ist die Herstellung ist irrsinnig billig, weil es ist ein Material, wo ungefähr ein Fünftel unseres Planeten besteht. Großserienherstellung in Keramik. Die Lager, also man könnte überhaupt auf einen Keramikmotor gehen, den sie schon versucht haben, den Ottomotor hat es auch schon Versuche von Ford gegeben, aus Keramik herzustellen. Beim Stirling wäre es noch effizienter. Ja. Jetzt fällt mir momentan, habe ich ein Loch im Kopf. Was war
ja. Jetzt gerade? Anwendung von Stirling-Motoren und also Silizium zum Beispiel, weil es ein guter Wärmeleiter ist.
Als Solarmotor ist er zum Beispiel irrsinnig gut. Da hat eine deutsche Firma, jetzt sage ich mal Namen nicht, aus Rache, weil sie nicht auf den Markt bringen. Die hat riesige Testfelder vorgestellt mit Parabolspiegeln.
Ja.
Und hat neue Spiegeln entwickelt. Vakuumspiegeln, eine eigene Folie entwickelt. Eine Spiegelfolie, wo man ganz primitiv einen Parabolspiegel erzeugen kann, indem man praktisch wie eine Trommel bespannt und ein Vakuum erzeugt. Dann zieht sich die Membrane als Parabol hinein. Und die leisten 800 Watt. Mit einem Durchmesser von 2 Meter, der Spiegel.
800 Watt, aber gut, das muss halt die Sonne permanent scheinen und dann hat man auch.
Ist natürlich interessant für dritte Weltländer, wo die Sonne, Australien zum Beispiel oder Südostasien. Das ist
kein dritte Weltland, aber Südostasien natürlich, also
teilweise. Wer ist kein dritte Weltland?
Australien.
Nein, ich habe jetzt da, meint so um den Äquator herum.
Okay,
ne?
Ja.
Die meisten sind aber dritte Weltländer, aber nicht alle.
Sehr viele, ja.
Sehr viele, ja.
Das heißt aber gerade für die wäre es interessant.
Für die wäre es noch interessanter, Treibstoff, weil die haben ja eh Treibstoffprobleme. Ne?
Ja.
Wenn sie keine Devisen haben, dann gibt es kein Benzin dort, weil sie nicht einkaufen können.
Ja. Also können wir dann zum Beispiel diese Solaranlagen aufbauen, damit dann Pressluft erzeugen und dann können in Mexico City völlig ohne, dass irgendwo jemals Schadstoffe erzeugt würden, Pressluftgetriebene Autos herumfahren. Aber anscheinend eine schlechte Idee, oder
da
wie?
Da gibt's aber 100, ich könnte 100 verschiedene Ideen bringen, die das könnten.
Ja.
Wo nichts gemacht wird.
Ne? Ja. Was auch sehr interessant ist, ist, du hast ja mal gesagt, dass durch Bodenkühlung und Wärme in der Atmosphäre, dass diese Temperaturdifferenz auch schon reicht.
Also mit Niedertemperatur Stirling, Maschinen, hat ein Professor auf der Universität in Zagreb hat einen entwickelt, der mit 1-2 Grad Differenz läuft. Ja. Wenn man so eine Maschine macht, ja, jetzt kann man sagen, der Wirkungsgrad, aber wenn es nichts kostet und die Maschine nichts kostet, ist der Wirkungsgrad ist eigentlich nicht gravierend. Ja.
Und, immer mal so, ja.
Das heißt, und der hat diesen Niedertemperaturmotor aus Styropor gemacht. Ja.
Ja.
Das ist ein Spielzeug, das können Bastler, Kinder, 13-jährige Kinder können das nachvollziehen.
Das heißt, das Ding stellst du auf den Boden und durch die Wärmedifferenz.
Ich könnte jetzt aus dem Boden die kältere Temperatur rausnehmen und aus der Umwelt aus der Luft, die wärmere, und das Ding läuft.
Läuft. Ja. Wirkungs-, also die erzielbaren.
Aber ich liege vielleicht ähnlich einer Siliziumzelle vor der Photovoltaik. Ne? Mhm. Ja, dann sind wir halt bei, die ersten Zellen haben auch nur 5% geleistet. Ja. Ne? Und wenn das dann nichts kostet, das ist keine Wirkungsgradrechnung, sondern eine Kostenrechnung. Ja? Ja. Und wenn ich jetzt sage, die Siliziumzelle mit einem schlechten Wirkungsgrad, mir ist das egal, dann habe ich halt am Dach statt 4 Quadratmeter 8 Quadratmeter oben den Platz. Aber beim Auto ist das was anderes, wenn ich ein Elektroauto baue.
Ja.
Weil ich den Platz nicht habe, ne?
Ja.
Von, die mit Zellen bestücken kann. Ne? Mhm. Aber für eine Hausanlage ist das wieder komplett egal.
Andere Anwendungsmöglichkeit, die du kurz angesprochen hast, war ein Herzschritt machen durch die Körperwärmedifferenzen.
Hat es gegeben. Versuchsanlagen. Ja. Ist alles da gewesen.
Das heißt, der müsste dann nicht Batterie tauschen bei seinem.
Der läuft mit der Körpertemperatur.
Ja. Unglaublich.
Nein, ist nicht unglaublich, ist logisch.
Ja, unglaublich finde ich eher, dass das nicht verwendet wird. Nicht.
Aber kaufen kann man es nicht.
Ja.
Ja. Funktioniert das.
Damit verwandt ist ja auch zum Beispiel die Batterietechnik, die ja auch schon viel weiter wäre. Also wir haben jetzt davon gesprochen, wie einfach man eigentlich jetzt zum Beispiel elektrische Energie erzeugen könnte und dann zum Beispiel mit pressluftgetriebenen Autos oder zum Beispiel mit Elektroautos in Städten herumfahren könnte, in denen wir das Problem haben der Abgase. Jetzt natürlich ein massives Problem der Solarauto- oder der Elektroautotechnologie ist die riesigen Batterien. Da gibt es aber auch Alternativen.
Jetzt für mich ist das Pressluftauto zum Beispiel ein Ding, was ich gescheit finde, und zwar das Elektroauto hinkt ja mit der Batterie.
Aber da gibt's
die
ja
Batterie ist teuer, hat eine beschränkte Lebensdauer, und ich kann nicht sagen, das kostet nichts, weil ich muss nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren wegschmeißen oder früher, ja, je nach Ladezyklen. Wobei die Batterie dort ja Druckluft gespeichert hat in dem Druckluftauto,
richtig,
der ja im Prinzip nicht kaputt geht.
Ja. Ja, aber
und nicht schädlich ist und keine giftigen Dinge hat, ja, wo ich entsorgen muss. Ja.
Aber auch in der Batterietechnik gibt es ja eigentlich schon Alternativen und viel leistungsfähigere Technologien, die ebenso nicht eingesetzt werden.
Ja, die Wasserstoffbatterie zum Beispiel, die würde leicht. Also wenn die am Markt kommen würde, dann könnte man sagen, das Auto, Elektroauto hinkt nicht mehr an der schweren Batterie. Ne? Da muss ja ein Riesengewicht mit sein mit der Batterie, und deswegen habe ich Aktionsradius verminderten. Und ich habe keine Beschleunigungswerte, weil ich ein irres Gewicht mit so.
Wie funktioniert die
Wasserstoff? Wenn ich eine Ladere sitze, habe ich so wie ein vollgeladenes Auto. Ne?
Ja. Wie funktioniert die Wasserstoffbatterie?
Ja, die Wasserstoffbatterie, ja, das funktioniert so irgendwie, so ähnlich, als wenn man Wasserstoff in Sauerstoff und Sauerstoff mit Wasser mit elektrischem Strom zerlegt. Ja,
ja, okay, und dann der Umkehrprozess.
Ja. Das ist keine Batterie in dem Sinn, das ist eine Anlage, das ist so wie ein kleiner Reaktor. Da passiert was, das wird im Kreis gepumpt, das Wasser, und im Wasser wird es gespeichert und die Ionen kommen wieder raus.
Okay.
Weiß ich nicht genau, obwohl ich schon eine von der Ausstellung gesehen habe, aber
okay,
nicht mehr.
Also, egal, aber es gäbe einfach auch zur
Batterie. Wenn ich es wissen will, hole ich mir Unterlagen dazu.
Ja. Also zur Batterietechnik gäbe es Alternativen, und wir könnten eigentlich schon längst mit elektrisch oder brennstoffgetriebenen Autos.
Wenn die Batterie serienreif ist und verkauft wird, dann wird das Elektroauto zum Beispiel konkurrenzfähig.
Ja.
Und ich vermute wieder, dass man das nicht will im Moment.
Mhm.
Was machen wir mit dem vielen Erdöl dann?
Naja, was dafür gibt es ja gar nicht. Naja, okay.
Doch, es gibt mehr, als wenn wir Luft haben. Also die Lagerstätten in Brasilien sind nicht angezapft, überall auf der Welt. Also das ist ein Schmäh, um den Preis hochzutreiben.
Nee.
Wir haben so viel Öl, dass uns vorher die Luft ausgeht, bevor uns das Öl ausgeht.
Mhm. Aber Schaberger hat zum Beispiel gesagt, dass wir das ganze Öl nicht aus der Erde pumpen können, ohne dann wieder andere Kreisläufe außer Rand und Band zu bringen. Das hat auch einen Sinn, dass es da ist. Ne?
Richtig.
Okay. Was ich noch sehr interessant gefunden habe, und ich möchte es halt noch kurz ansprechen, und wir haben das schon bei manchen Sendungen erwähnt, ist in der herkömmlichen Motorentechnik, nicht einmal da schöpft man eigentlich das ganze Potenzial aus. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, warum kommt der Stirling-Motor nicht auf den Markt? Ja, okay, unter anderem vielleicht, weil er eben jetzt nicht so lukrativ ist, er ist mehr oder weniger wartungsfrei, hält wahrscheinlich länger, braucht kein Motoröl, braucht keinen Cut, braucht keinen Scheudämpfer und so weiter, wäre viel billiger herzustellen. Aber auch in der normalen Motorentechnik hast du mir davon gesprochen, dass es zum Beispiel Wassereinspritzung gibt. Du hast mir das kurz erklärt, vielleicht kannst du es nochmal kurz schildern, das ist eine geniale Idee, die auch den Wirkungsgrad und Treibstoffverbrauch halbieren würde oder so.
Ja.
Was passiert da?
Wasser ist auch ein Energieträger. Ne? Das sieht man bei einer Dampfmaschine. Ne? Ich kann, Wasser expandiert, wenn ich es erhitze. Ja? Ja. Und wenn ich jetzt den Treibstoff eines Ottomotors, nehmen wir jetzt einen Einspritzmotor her, ich schieße weniger Treibstoff hinein und eine zweite Einspritzpumpe, das könnte man vereinfachen, aber das war nur eine Versuchsanordnung, was ich mal laufen gehabt habe, das ist ja schon 30 Jahre her, wo ich Wasser dazu eingespritzt habe, also in den heißen, in die heißen Brenngase ein Schuss Wasser dazu eingespritzt mit einer separaten Anlage.
Ja.
Ja, und dann dehnt sie bis zum halben Kulmhub der Benzin aus, durch die Explosion, und dann spritze ich in die heißen Gase ein Wasser ein, und dann dehnt sie den Rest aus. Und für den Rest brauche ich jetzt kein Benzin mehr, weil sonst ich kann um die Hälfte weniger Sprit einschießen, weil das den Rest des Wasser macht. Ja. Und ich könnte, grob gesagt, das Wasser müsste ich gar nicht verbrauchen, das könnte ich kondensieren und wieder aus dem Auspuff rückführen, also in den Kreis schicken, mit geringsten Verlusten.
Ja.
Und es gibt Leute, die so denken wie ich, die das für sich probiert haben. In Russland sitzt da so einer, der fährt mit seinem Moskvitsch mit einem halben Benzin. Für sich.
Ja, faszinierend. Also in der normalen Technologie, die wir einsetzen, gäbe es Riesenpotenzial für Verbesserungen, wird nicht gemacht.
Ja, nicht aus Dummheit, weil es ihnen gegen den Strich geht. Ja.
Warum?
Ja, rechnen das einmal 50% weniger Erdöl. Ne? Oder gar keins vielleicht. Ne? Freie Energiemaschinen. Nicht? Jeder Ölscheich würde bankrott sein, so wie ich. Ja. Der mag mich sicher nicht mehr da.
Okay, tja, wir ziehen ja immer dasselbe Resümee beim Ende unserer Sendung.
Kommst automatisch dahin, weil das nämlich so ist. Es ist so.
Es ist so. Okay, ja, wir sind am Ende der heutigen Sendung. Es wird sicher nicht die letzte gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder mal bei mir zu Gast warst.
Ja, hat mich auch gefreut.
Und ja, Thema gibt es genug und wir werden uns sicherlich wieder mal zusammensetzen. Und ja, das nächste Mal geht es, wir sind ja jetzt immer mehr auf dieses Thema gekommen, um Verschwörungstheorien. Und zwar wird bei mir zu Gast sein Jörg Vogeltanz.